Deutschlandfunk Interview.
Tag um Tag verschärft sich die Lage im Nahen Osten gerade wieder. Neben Israels Krieg gegen die terroristische Hamas im Gazastreifen droht jetzt auch der schwelende militärische Konflikt mit der Hisbollah-Miliz im Libanon vollends zu eskalieren. Seit Monaten feuert die Hisbollah immer wieder Raketen auf Israel. In den letzten Tagen nun hat Israels Luftwaffe begonnen, in immer neuen Wellen Stellungen der Islamisten aus der Luft anzugreifen mit Hunderten von Todesopfern. Bei kurzfristig anberaumten Beratungen im UN-Sicherheitsrat fordern die USA, Frankreich und andere jetzt eine dreiwöchige Waffenpause. Und am Telefon ist jetzt Fabian Hinz vom International Institute for Strategic Studies. Schönen guten Tag, Herr Hinz.
Guten Tag.
Welche Chancen geben Sie dieser Forderung nach einem Waffenstillstand, die jetzt aus New York kommt?
Ich glaube, das wird tatsächlich sehr stark von den Dynamiken innerhalb der israelischen Regierung abhängen. Zum einen besteht natürlich die Möglichkeit, dass man eine Bodenoffensive vermeiden möchte. Da ist die Frage, was ist die langfristige Planung? Eine Bodenoffensive würde immer eigene Verluste beinhalten, die eine Luftkampagne, wie wir sie jetzt sehen, so nicht beinhaltet. Zum anderen sieht Israel aber wahrscheinlich auch die Chance, die Hisbollah dauerhaft zu schwächen, denn aktuell hat die Hisbollah viele Schläge hinnehmen müssen. Wie schon erwähnt, gab es die Pager-Attacken, dann die Tötung von hochrangigen Kommandeuren, jetzt die Ausschaltung von verschiedenen strategischen Fähigkeiten. Es gibt also durchaus auch die Möglichkeit, dass Israel daran Interesse hat, diese Angriffe erstmal ein bisschen weiterzufahren.
Mhm. Wir kriegen ja auch Berichte aus dem Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Da dementiert er jede Berichte über eine Zustimmung zum Waffenstillstand, ganz im Gegenteil. Das Signal scheint zu sein, der Befehl, den Einsatz, wie er sagt, mit voller Kraft fortzusetzen. Und auch der Außenminister sagt, mit aller Kraft bis zum Sieg. Haben Sie eine Vorstellung davon, was der Siegstand heute für Israel sein sollte?
Das weiß man tatsächlich nicht. Und bei solchen Aussagen muss man sich auch immer fragen, ob die wirklich so gemeint sind oder ob das auch nur eine Verhandlungsstrategie ist. Der Sieg könnte sein, dass man die Hisbollah dauerhaft massiv schwächt, sodass es für sie schwierig ist, sich wieder zu rekonstituieren auf das Level vor der Auseinandersetzung. Der Sieg könnte sein, dass man eine Pufferzone errichtet, um den Norden Israels zu schützen vor Hisbollah-Angriffen und es den Zivilisten dort ermöglicht, wieder in ihre Häuser zurückzukehren. Der Sieg könnte auch bedeuten, die Hisbollah komplett zu zerschlagen. Aber ob das möglich ist, ist natürlich eine ganz andere Frage.
Mhm. Und wenn wir bei dem ersten Punkt bleiben, den Sie genannt haben, also die Hisbollah militärisch auf Dauer zu schwächen. Jetzt mit der Vorgeschichte, die wir schon kennen, Sie haben die Explosionen von Pagern und Funkgeräten ja erwähnt. Ist das etwas, was realistischerweise in Israels Macht im Moment liegt?
Ich würde sagen, die Hisbollah wurde schon enorm geschwächt durch das, was wir gesehen haben. Das wird von der Hisbollah auch selber so anerkannt. Nasrallah hat in seiner Rede gesagt, dass es einer der schwersten Schläge war, die Hisbollah jemals einstecken musste. Die Hisbollah ist keine besonders große Organisation. Für eine Miliz ist sie hervorragend ausgerüstet, aber größentechnisch kann man sie nicht mit einer nationalstaatlichen Armee vergleichen. Das heißt, tausende Verwundete, tausende kampfunfähige Soldaten sind schon ein schwerer Schlag an sich. Dann hatten sie die Tötung von hochrangigen Kommandeuren der Hisbollah, hochrangige Kommandeure der Spezialeinheiten. All das ist schwierig. Und was diese Angriffe vor allem zeigen, ist, dass Israel die Hisbollah infiltriert hat, wahrscheinlich mit menschlichen Quellen. Dazu kommt die technische Aufklärung. Man hat hervorragende Geheimdienstinformationen. Und das schwächt die Hisbollah natürlich massiv. Und da muss sich die Hisbollah auch fragen, wenn wir diesen Krieg jetzt ausweiten, wie sieht dann unsere Position aus, wenn die Israelis so genau über unsere Fähigkeiten Bescheid wissen und dementsprechend präzise Angriffe starten können?
Ich will gleich sozusagen den Blick wenden zur Hisbollah selbst, aber eine Frage noch zum Kalkül Israels. Verstehe ich das richtig, dass im Moment das Kalkül zu sein scheint jedenfalls? Wir eskalieren militärisch, um damit die Hisbollah zu einer Deeskalation zu zwingen.
Also man kann sagen, dass die Abschreckungsfähigkeit der Hisbollah in den letzten Monaten stark geschwächt wurde, eigentlich komplett erodiert ist, wenn man die Situation mit der Lage von vor 2 Jahren vergleicht. Und ich glaube, da hat man von Israels Seite aus schon Interesse daran, diese Lage auszunutzen, um die Hisbollah zu schwächen. Aber was das politische Ziel ist, ob das eine Verhandlungslösung ist, eine Pufferzone, das kann man nicht wirklich sagen.
Kann man jedenfalls sagen, dass nach dem Massaker der Hamas in Israel sich gewissermaßen die Grundstimmung insofern ändert, als Israel das Ziel hat, jetzt dauerhaft dafür zu sorgen und den Status quo nicht mehr zu akzeptieren, mit Blick auf die Menschen, die eben entlang der Nordgrenze leben.
Das ist absolut richtig. Was sich in Israel geändert hat nach dem 7. Oktober, ist die Risikobereitschaft. Eine Ausweitung des Konflikts mit der Hisbollah birgt immer Risiken. Man ist mittlerweile anscheinend in der Lage, diese Risiken zu tolerieren. Und das Gespenst des 7. Oktober, diese Idee, dass auch die Hisbollah mal so einen Angriff starten könnte, die ist in Israel natürlich sehr präsent. Die Hisbollah hat vor dem 7. Oktober immer selber gedroht, dass man selber die Grenze überqueren würde im Fall eines Krieges und Territorium in Israel halten würde. Es war eigentlich die große Überraschung, dass die Hamas letztendlich das gemacht hat und nicht die Hisbollah, die damit seit Jahren gedroht hat. Deswegen möchte man die Fähigkeit der Hisbollah, einen solchen Angriff von Libanon aus zu starten, natürlich, wenn möglich, zerstören. Wie man das genau erreicht, das ist die große Frage.
Und wenn wir jetzt auf die andere Seite schauen, auf die Lage bei der Hisbollah. Sie haben beschrieben, wie geschwächt, auch wie gedemütigt diese Miliz ist. Wir wissen auf der anderen Seite, dass sie über ein für Israel sehr gefährliches Arsenal an Kämpfern, aber auch vor allem an Raketen verfügt. Welche Kalkulation bestimmt da jetzt die Entwicklung? Sie haben davon gesprochen, dass es auch immer die Option gab, den Krieg gegen Israel auszuweiten mit einem größeren Angriff.
Also was wir da aktuell sehen, ist eine graduelle Ausweitung. Die Hisbollah hat zum ersten Mal eine ballistische Rakete eingesetzt. Man hat zum ersten Mal in größerem Ausmaß Haifa beschossen während dieser Auseinandersetzung. Man möchte graduell die Reichweite der eingesetzten Systeme steigern. Die Frage ist, inwieweit auch dieses strategische Arsenal der Hisbollah geschwächt wurde. Die Israelis haben in den letzten Tagen äußerst intensive Luftangriffe geflogen gegen bekannte Lagerstätten, beispielsweise von ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, aber auch Drohnen. Und die Frage ist, wie viel Prozent dieser Fähigkeiten hat man zerstört? Wie viele dieser Fähigkeiten hat die Hisbollah überhaupt? Da weiß man in der Open Source nicht wirklich gut Bescheid, wie die Zahlen aussehen. Man weiß nicht, wie effizient diese israelischen Angriffe waren, aber man muss davon ausgehen, dass die Aufklärungsfähigkeiten Israelis so gut sind, dass sie auch dieses strategische Arsenal geschwächt haben. Mhm. Von daher hat die Hisbollah wahrscheinlich auch in diesem Bereich weniger Optionen, als sie es momentan gern hätte.
Und wenn das so ist, ist Einlenken für die Hisbollah irgendeine Option im Moment?
Ich glaube, ganz unrealistisch ist diese Option nicht. Was man bei der Hisbollah immer bedenken muss, ist, dass sie hochgradig radikal ist in ihrer Ideologie, die Zerstörung Israels, aber gleichzeitig auch innerhalb dieses ideologischen Rahmens durchaus pragmatisch handeln kann. Es gab immer wieder indirekte Verhandlungen zwischen Hisbollah und Israel und der libanesischen Regierung über beispielsweise die Grenzdemarkation im maritimen Bereich. Solche Modelle wären durchaus denkbar. Und was man bei der Hisbollah auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass die Hisbollah eine sehr zentral geführte Organisation ist. Dem Willen des Anführers der Hisbollah, Hassan Nasrallah, wird entsprochen. Dementsprechend wäre er eventuell auch in der Lage, eine solche Verhandlungslösung durchzusetzen.
Und Nasrallah wiederum, der Führer der Hisbollah, eine wichtige Figur, wie Sie uns gerade beschrieben haben, der hat Kontakt aber immer mal wieder mit dem Iran, der die Hisbollah jedenfalls logistisch, militärisch unterstützt. Welcher Einfluss kommt aus Teheran?
Der Einfluss der Iraner ist sehr stark. Die Iraner und die libanesische Hisbollah teilen sich eine Ideologie. Die Hisbollah erkennt Ali Khamenei, den iranischen Revolutionsführer, als ihre höchste Autorität an. Natürlich hat man auch eine gewisse Eigenständigkeit. Iran möchte die Hisbollah nicht mikromanagen, aber gleichzeitig würde die Hisbollah niemals etwas gegen den Willen des Iran unternehmen. Mhm. Aber auch Iran sieht sich aktuell geschwächt, sieht seine Abschreckungsfähigkeiten und seine militärischen Fähigkeiten geschwächt und möchte eigentlich nicht in diesen Krieg mit reingezogen werden. Das iranische Regime hat immer deutlich gemacht, das Überleben des eigenen Regimes steht an erster Stelle. Und alles andere kommt danach.
Was Sie uns jetzt beschrieben haben, lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen wohl kaum oder nur im Ausnahmefall sehen eine Deeskalation. Wir werden eher erleben, dass es mit der Eskalation gegenseitiger Gewalt noch weitergeht.
Das ist durchaus möglich. Ich würde trotzdem die Hoffnung oder die Möglichkeit nicht aufgeben wollen, dass es zu einer Deeskalation kommt. Aber natürlich ist auch immer die Frage, wie möchte man das erreichen? Möchte man eskalieren, um zu deeskalieren von beiden Seiten? Das wird sich zeigen.
Fabian Hinz vom International Institute for Strategic Studies. Danke für Ihre Einschätzung heute Mittag hier live im Deutschlandfunk.
Sehr gerne.